Update verfügbar. Ein Podcast des BSI für Sicherheit im digitalen Alltag.
Mit Ute Lange
und Michael Münz.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wage mal eine steile These. Statistisch gesehen sind unter euch viele, die finden, dass vorsätzlich verbreitete Falschinformationen im Internet ein großes oder sogar sehr großes Problem für unsere Gesellschaft darstellen.
Denn laut einer aktuellen Studie tun dies 84% der Menschen in Deutschland. Und fast ebenso viele, 81%, sind der Ansicht, dass Desinformation eine Gefahr für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutet. Daher möchten wir in dieser Folge besprechen, was es mit digitaler Desinformation auf sich hat.
Damit ihr diese erkennt, wenn sie euch begegnet, dann auch nicht drauf reinfallt und deren Verbreitung stoppen könnt. Dazu haben wir jemanden eingeladen, der sich schon lange damit beschäftigt, wie Verbreitungen von Informationen dazu dienen, um politische Ziele zu erreichen. Herzlich willkommen, Tobias Fernholz von der Bundeszentrale für politische Bildung, manchen auch bekannt als BPB.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ja, danke, wir freuen uns sehr. Und würden dich als erstes gerne noch einmal bitten, dass du uns erklärst, was dein Themengebiet bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist.
Ja, ich bin Referent bei der Bundeszentrale und zwar im Fachbereich politische Bildung und soziale Medien. Uns geht es dabei darum, in diesem ganzen Umfeld, auf diesen Plattformen der sozialen Medien politische Bildung zu konzipieren, diese Plattform also für mehr zu nutzen als lediglich Werbung für diese Veranstaltung, jene Buchreihe etc. Wir wollen also Formate entwickeln, bei denen man direkt was lernen kann auf diesen Plattformen. Das ist so unser Fachbereich, das machen wir. Und ich im Speziellen bin in diesem Fachbereich zuständig für den gesamten Themenkomplex Desinformation und arbeite eben dazu im Rahmen der politischen Bildung. Das ist mir ganz wichtig, da werden wir heute bestimmt auch noch zu kommen, warum mir das so wichtig ist zu sagen, dass ich in der politischen Bildung zu dem Thema arbeite.
Ja, aber ich möchte ganz gerne anknüpfen an tatsächlich dein Thema, für das du verantwortlich bist, nämlich Desinformation. Das ist ja auch unser heutiges Thema. Uns ist aufgefallen, dass da ziemlich viele Begriffe Umlauf sind. Also zum Beispiel Desinformation, Fehlinformation. Es wird auch von Deepfakes gesprochen. Und ich glaube, vom Start wäre es ganz wichtig für uns und unsere Hörer und Hörerinnen, wenn wir nochmal gucken, was steckt eigentlich hinter der Desinformation, die du in deiner Arbeit als Schwerpunkt hast und über die wir heute auch sprechen möchten.
Ja, ist ein super Einstieg auf jeden Fall und ich finde tatsächlich sogar diese Unterscheidung total spannend. Ich würde jetzt für den Anfang vielleicht mal die vier Begriffe unterscheiden wollen und kurz definieren. Fangen wir mal mit dem einfachsten an und dem, was uns allen wahrscheinlich häufig passiert, und zwar Missinformation. Das ist ziemlich harmlos und auch ganz sicher nicht mit böser Absicht verbunden, dass einfach falsche Informationen verbreitet werden. Wir alle machen das regelmäßig, wenn wir einen falschen Termin irgendjemandem mitteilen oder eine falsche Uhrzeit im ganz Kleinen. Natürlich passiert das auch im Journalismus. Es gibt immer mal wieder Berichte, die sich als falsch herausstellen, weil nicht richtig recherchiert wurde, nicht die richtigen Quellen vorlagen oder weil jemand schlicht und ergreifend einen Fehler gemacht hat. Das ist Missinformation. Nicht absichtlich, aber falsch. Dann, und das ist das Feld, wo auch die Studie, die ihr gerade erwähnt habt, sicherlich abzielt, das ist die Desinformation. Der Unterschied ist, Desinformation ist auch falsch, aber vorsätzlich verbreitet. Und im Bereich Desinformation muss man jetzt auch nochmal unterscheiden zwischen ökonomischer Desinformation und politischer Desinformation. Ökonomisch ist sie dann, wenn eigentlich nur ökonomische Interessen damit verfolgt werden, beispielsweise Clickbaiting. Ihr alle kennt diese absolut weirden Links unter irgendwelchen Artikeln, mit diesem einfachen Trick abnehmen, Ärzte hassen diesen Trick oder was auch immer. Das ist Clickbait, das ist auch Desinformation, aber ökonomisch. Mhm. Politisch ist sie dann, wenn eben ein politisches Ziel damit verfolgt werden soll, also eine bestimmte Stimmung herbeigeführt werden soll. Das ist die Desinformation, über die wir, glaube ich, häufiger reden, auch in den Nachrichten häufiger hören und bei der auch meine Arbeit letztlich eine Rolle spielt. Und zuletzt noch kurz, Malinformation gibt es auch noch. Das ist eine eigentlich richtige Information, die aber aus dem Kontext gerissen wird. Da werden dann Zitate zeitlich oder aus einem anderen Kontext gerissen. Und zu guter Letzt noch das Thema Deepfakes. Das fällt hier ein bisschen raus, weil das ist eher eine Methode, also eine Technik. Da werden falsche Bilder erstellt, falsche Tonspuren, falsche Videos. Hier wäre aber auch nochmal ganz wichtig, nicht jede Deepfake ist eine Desinformation. Ihr kennt es, habt es vielleicht mitbekommen, es gab mal so ein Video vom Zentrum für politische Schönheit, wo Olaf Scholz gesprochen hat und angekündigt hat, ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten. Das ist Kunst, weil die Autoren dieses Videos von Anfang an ja deutlich gemacht haben, dass es sich nicht um den echten Olaf Scholz handelt, der das jetzt will, sondern das war eine künstlerische Aktion. Und die würde ich zum Beispiel, wenn ich es definieren müsste, nicht in den Bereich Desinformation stecken. Das vielleicht so als erster Rundumschlag ins Thema.
Schon mal eine super Überleitung für uns. Weil 2024 ist ja ein super Wahljahr. Wir wählen das nächste Europaparlament. In vielen Bundesländern wird in diesem Jahr noch gewählt. Menschen sind besorgt, dass die Wahlen manipuliert werden könnten. Und naja, das hat ja zwei Facetten. Es gibt so eine technische und auch eine inhaltliche Facette. Und ich würde sagen, die inhaltliche Facette ist dann die, über die wir gleich im Anschluss noch reden werden, nämlich die politische Desinformation. Zu der anderen Facette haben wir ein Statement von der BSI-Präsidentin Claudia Plattner.
Wahlen sind das Kernstück unserer Demokratie, ganz, ganz wichtig. Und dafür natürlich ist es ganz wichtig, dass wir die Durchführung, die Gewährleistung dieser Wahlen auch sicherstellen können. Das ist insbesondere heißt, wir müssen vor illegitimer Einflussnahme schützen.
Ja, also die technische Komponente, da hat das BSI tatsächlich eine wichtige Rolle. Es berät Entscheidungsträger und Kandidaten und Kandidatinnen, wie sie beispielsweise ihre private oder auch berufliche IT besser schützen können, damit eben nicht die Konten gehackt werden können und dann auf diesen Konten beispielsweise Informationen verbreitet werden, die gar nicht ihnen zuzuordnen sind normalerweise. Und warum die Wahlergebnisse aus technischer Sicht nicht manipuliert werden können, das haben wir schon mal zur Bundestagswahl mit Anders vom BSI besprochen. Deswegen verweisen wir hier gerne nochmal auf Folge 11. Also wer sich dafür speziell interessiert, ist hier auch bei uns gut aufgehoben, aber in einer anderen Folge. Heute geht es halt um die Desinformation, die im Zuge dieser ganzen Wahlen, die bevorstehen, ja nicht nur in Europa und Deutschland, sondern auch weltweit gibt es in vielen Ländern Wahlen, aktuell und auch in den nächsten Monaten. Da ist das Thema Desinformation, das hast du ja eben schon gesagt, Tobi, nochmal mit größerer Aufmerksamkeit belegt. Hast du denn mal ein Beispiel für politische Desinformation, wie sie laut deiner Beschreibung, ja, wie aus dem Lehrbuch, stattgefunden hat?
Ja, es gibt, finde ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil das sowohl Intention, aber auch letztlich den Umgang unserer Gesellschaft damit ganz gut beschreibt. Und zwar ist das jetzt schon eine Weile her, das war kurz nach dem Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, hat T-Online berichtet, dass sie auf eine ganze Reihe von gefälschten Nachrichtenseiten gestoßen sind. Die sahen aus wie die Seite von T-Online, wie die Seite vom Spiegel, wie die Seite der FAZ, waren vom Layout komplett nachgebaut. Der einzige Unterschied war, dass auf diesen Seiten ja etwas merkwürdige Artikel zu finden waren. Zum Beispiel darüber, dass Bäckereien in Deutschland kein Brot mehr backen können, weil durch die Sanktionen gegen Russland kein Gas mehr zum Beheizen der Öfen vorhanden wäre. Was hier passiert ist, war, dass Akteure, vermutlich russische Akteure, Nachrichtenseiten nachgebaut haben, um eben auf dem Vertrauen, den diese Redaktionen eigentlich in der Bevölkerung haben, aufzusatteln und dann hier möglichst authentisch Desinformation zu verbreiten, die in der Bevölkerung Unsicherheit und ja letztlich auch Gegenwehr gegen die Sanktionen aus Russland gegen Russland stärken sollten. Verbreitet wurden diese Nachrichtenartikel dann über Links, die dann in den sozialen Netzwerken von sogenannten Sockenpuppen-Accounts verbreitet wurden. Das waren Accounts, die sahen täuschend echt aus, die hatten auch Profilbilder, hatten auch Hobbys etc., aber waren letztlich gesteuert und haben einzig und allein in Kommentarspalten dann diese Artikel verbreitet. Und man konnte diese Websites auch nur dann erkennen, wenn man sich ganz genau die URL angeschaut hat. Da war dann bei T-Online anstatt dem I eine 1 drin oder sowas. Das heißt, wenn ich mir die Links nicht angeschaut habe und einfach nur draufgeklickt habe, war ich plötzlich auf einer Seite, die so aussah, wie ich es erwartet habe. Nur, dass die Infos halt schlicht und ergreifend falsch und erfunden waren. Hier war ein ganz klares politisches Motiv damit verbunden, nämlich die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, zu kritisieren, in Diskredit zu bringen, die Bevölkerung dagegen aufzubringen. Aber, und das ist auch interessant, relativ schnell haben Journalistinnen und Journalisten in Deutschland es geschafft, diese Desinformationskampagne zu enttarnen und darüber zu berichten. Das heißt, wir wissen natürlich nicht im Detail, wie viel Einfluss sie genommen hat. Wir wissen auch nicht die Wirkung, die es erzielt hat. Was wir aber zum Beispiel wissen, ist, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lediglich 4200 Mal Links auf diese Seiten verbreitet wurden laut T-Online. Das ist eine relativ kleine Zahl zugegeben. Das war auf Twitter gezählt. Was ich da an der Stelle nur noch als einen Punkt setzen würde, ich würde gerne mehr darüber wissen, wie sich sowas verbreitet. Ich kann das aber nicht, weil die APIs der großen Plattformen geschlossen sind, wir keine öffentliche Forschung dazu haben, sodass wir immer etwas mutmaßend diesen Informationen hinterherrennen. Aber an sich ist das, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, weil das eben alle Dinge, die wir wissen müssen, über so eine Desinformation hat. Wir wissen den Threat Actor, also denjenigen, der die Information verbreitet. Das ist klar eine Desinformation und wir sehen auch, wie versucht wird, sie zu platzieren. Hier spielt auch Vertrauen eine Rolle, denn nicht jede Desinformation wird sofort geglaubt.
Du hast, also ich finde das Beispiel sehr bildlich. Also ich glaube, ich habe da auch was drüber gelesen und habe, glaube ich, auch die ein oder andere Seite mir mal angeschaut. Die waren wirklich täuschend echt. Aber du hast jetzt mindestens zwei Begriffe, wo ich ein bisschen Einblick noch gerne haben würde. Einmal waren es die Sockenpuppen-Accounts, das habe ich noch nie gehört. Und dann die APIs, die du gerade genannt hast, für unsere Hörer und Hörerinnen, dass du nochmal gerade einordnen kannst, was das bedeutet. Und wie kommen die Sockenpuppen zu ihrem Namen?
Ja, also Sockenpuppen ist deshalb ein ganz guter Begriff. Man könnte jetzt auch Fake-Accounts sagen, aber Fake-Account suggeriert für mich, dass da beispielsweise eine Person dupliziert werden soll, dass ich also mir Olaf Scholz Twitter-Account mache und so tue, als wäre ich Olaf Scholz. Sockenpuppen-Accounts sind Accounts von fiktiven Menschen, die gar nicht existieren, die aber so aussehen sollen, als wären es normale Menschen und dann eben dazu genutzt werden, Desinformationen zu verbreiten oder beziehungsweise eben solche Links. Also eigentlich ist das ein ganz normaler Accounts auf sozialen Medien, also auf Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, you name it, die echt aussehen, aber nur genutzt werden, um solche Informationen zu verbreiten. Man kennt sowas auch, wenn man in der IT-Sicherheit unterwegs ist. Viele Phishing-Attacken oder Social Hacks finden auch mit solchen getäuschten Accounts statt, wenn man eben Menschen hinters Licht führen will. Das eine ist. Andere APIs, das sind Schnittstellen auf den Plattformen, auf denen wir normalerweise, wenn sie offen wären, könnten wir automatisiert Inhalte auslesen, also zum Beispiel alle Kommentare, die auf einer bestimmten Seite gemacht wurden, wie viele Likes die hatte, das könnte man dann alles auslesen, maschinenlesbar. Die sind bei den Plattformen grundsätzlich geschlossen. Es gibt immer mal wieder Möglichkeiten für Forschende, Anträge zu stellen, um Zugriffe auf solche APIs zu bekommen. Das ist aber weiterhin stark limitiert. Wir müssen mal sehen, der Digital Service Act, der sieht vor, dass solche Zugänge für Forschende jetzt von den Plattformen bereitgestellt werden müssen. Wie das im Detail aussieht und wer dann wirklich daran öffentlich forschen kann und wird und darf, bleibt abzuwarten. Aber ich hoffe, dass wir dann ein bisschen mehr Einblick bekommen in das, was auf diesen Plattformen passiert.
Was ist eure Meinung zum Thema politische Desinformation? Schreibt uns. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel der gefälschten Nachrichtenseiten, das du hattest. Da hat ja offensichtlich jemand viel Energie reingesteckt, um da eine Medienlandschaft aufzubauen, die bestimmte Botschaften transportieren soll. Ich würde jetzt mal behaupten, das würde man nicht tun, wenn man nicht davon ausgeht, dass man damit auch Erfolg hat. Wie anfällig sind wir denn für Desinformationen? Und du hattest jetzt schon gesagt, es waren dann am Ende 4000 Links, oder 4000 Mal, die der Link geklickt worden ist. Das heißt, eine große, breite Öffentlichkeit wurde damit nicht erreicht. Aber hätten solche Desinformationen denn das Potenzial, mehr Leute zu erreichen?
Ich glaube, erstmal zu erreichen vermutlich schon. Die Frage ist aber auch hier wieder, ob sie auch das Potenzial gehabt hätten, geglaubt zu werden. Und jetzt ganz spezifisch bei diesem einen Beispiel, bei dieser Kampagne, muss man sagen, dadurch, dass dort ja Nachrichtenseiten nachgebaut wurden, die ja tatsächlich selber existieren und die selber auch noch journalistisch tätig sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich von einer breiten Masse verwendet wird und gelesen wird und geglaubt wird, dann doch wieder relativ gering, weil ja eben das Risiko sehr hoch ist, dass sobald es eine gewisse Salienz, also Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erreicht, dann doch auch eben von diesen seriösen, echten Nachrichtenseiten aufgegriffen und darüber berichtet wird. Und das muss man ja dazu sagen, über solche Kampagnen zu berichten, ist für sich ein sehr nachrichtenwürdiges Thema, was dann auch sehr viel Aufmerksamkeit erhält, sodass ich mal sagen würde, eine solche Kampagne ist gut dazu geeignet, für Unruhe zu sorgen, für ein grundsätzliches Misstrauen zu sorgen und eine Unsicherheit über die Informationslandschaft in Deutschland beispielsweise herbeizuführen, aber am Ende in ihrer Wirkung dann doch auch sehr limitiert. Es ist ein Testballon, sowas zu machen. Es ist mit viel Aufwand verbunden, aber die Ressourcen scheinen ja verfügbar zu sein. Und dann probiert man halt. Und je häufiger man es probiert, desto mehr Unsicherheit wird man mindestens dabei schüren.
Kommen wir doch nochmal zurück auch auf das Superwahljahr, ne? Weil ja die Befürchtung im Moment so diskutiert wird und offensichtlich von vielen Menschen auch so eingeschätzt wird, wenn wir an diese Studie denken. Wie sieht es denn in Bezug auf Wahlen aus? Also du hattest ja ein Beispiel, das sich ganz konkret gegen eine politische Aktion wendete, also dass wir die Sanktionen gegen Russland nicht so toll finden sollen, weil sie Auswirkungen auf Deutschland haben. Wie beobachtest du denn gerade dieses Vorfeld der Wahlen? Siehst du da Gefahren durch Desinformation? Was ist deine Einschätzung?
Also ich will jetzt nicht falsch verstanden werden, aber ich schätze das Risiko relativ überschaubar ein. Nicht, weil es nicht versucht wird, das will ich damit gar nicht sagen, sondern ich habe den Eindruck, dass unsere Institutionen in unserer Gesellschaft, die in der Öffentlichkeit tätig sind, also insbesondere der unabhängige Journalismus, aktuell sehr gut darin ist, solche Kampagnen aufzugreifen. Ich habe es gerade schon gesagt, über so etwas zu berichten, ist tatsächlich auch nachrichtenwert und damit wird es auch in der Aufmerksamkeit der Lesenden belohnt, wenn man so etwas aufdeckt. Das heißt, ich bin im Vorfeld der Wahlen relativ entspannt, was das angeht, aber im Vorfeld von Wahlen werden Menschen beeinflusst. Das Ganze nennt sich Wahlkampf und ist ein gut eingeübtes Ritual. Und in diesem Wahlkampf, wenn wir jetzt anfangen würden, jede falsche Information, die in einem Wahlkampf verbreitet wird, als Desinformation zu flaggen, nachzuverfolgen und zu debunken, ich glaube, wir kommen dann nicht mehr raus und möglicherweise richten wir damit sogar noch viel größeren Schaden an, denn dann ist am Ende, kann man einen Strich drunter machen und sagen, die Politiker lügen ja eh alle. Was ich damit sagen will, ich glaube, in solchen Zeiten, in denen ohnehin ja die Entscheidung der eigenen Wahl eine große Rolle für mich selber spielt. Ich mache mir Gedanken darüber. Ich komme zu einem Ergebnis und dieses Ergebnis vertrete ich auch mindestens darin, dass ich ein Kreuz setze. Und wenn ich in dieser eher polarisierten Zeit mich umschaue, dann werde ich bei ganz vielen Debatten, bei ganz vielen Wortbeiträgen vermutlich das Gefühl haben, dass die ja falsch liegen, dass die etwas sagen, was nicht richtig ist, was auf falschen Annahmen beruht. Ich glaube aber, dass nur ein Teil davon tatsächlich Desinformation sind. Der sehr viel größere Teil ist einfach eine Meinungsverschiedenheit, eine unterschiedliche Wahrnehmung unserer Welt. Denn wir alle blicken ja mit einem bestimmten Weltbild auf Politik, auf Gesellschaft. Und nur weil jemand ein anderes Weltbild hat und deshalb zu anderen Annahmen oder Schlüssen kommt, ist das noch keine Desinformation. Also hier wäre es mir wichtig, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit hat. Die Sensoren sind an, aber nicht alles, was ich als falsch empfinde, ist eine Desinformation.
Nichtsdestotrotz gibt es ja so Narrative, die sich ja gerade auch bei Wahlen dann auch schon mal festsetzen. Sowas wie, naja, also wenn ich nicht gewonnen habe, dann muss die Wahl ja gefälscht sein. Also das sind ja auch so, das sind ja auch so Aussagen, die schon vorher schon mal fallen und dann wird ja auch behauptet, hatten wir ja auch in den vergangenen Jahren schon mal, dass Wahlergebnisse gefälscht sind und dass halt der Verlierer jetzt im Amt ist. Wie sieht es denn mit solchen Narrativen aus, die dann vielleicht weniger darauf abzielen, mich an meinem, also mich bei meinem Kreuz zu beeinflussen, sondern mehr so eine gesamtgesellschaftliche Unsicherheit zu verbreiten? Also ist das so dann eher das, was hinter politischer Desinformation steckt?
Das ist auf jeden Fall ein weiterer Aspekt und wahrscheinlich sogar der viel relevantere. Aber Wir müssen hier auch schauen, wer ist denn für so eine, ja auch schon ehrlicherweise relativ radikale Desinformation oder Verschwörungserzählung überhaupt empfänglich. Die Situation, die wir beispielsweise in den USA erlebt haben nach der Wahl von Joe Biden, die war ja krass. Da sind ja Leute tatsächlich mit Waffen zum Kapitol gegangen und haben aufgrund dieser Desinformation, dieser Verschwörungserzählung, den Willen und die innere Überzeugung gehabt, dass sie gerade die Demokratie beschützen. Da sind wir aber wirklich sehr weit ab schon von dem, was eigentlich in unserer Gesellschaft Konsens ist, was das Vertrauen in den Rechtsstaat angeht und in die Institutionen angeht. Das heißt, wenn wir uns jetzt zu stark auf solche Extreme dieser Form von Desinformation konzentrieren, dann betrachten wir ein Phänomen, das am Ende des Tages nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung betrifft. Dort muss es thematisiert werden. Das will ich jetzt nicht kleinreden. Das ist trotzdem eine Gefahr, weil auch so eine kleine Gruppe kann gefährlich sein. Wir haben das erlebt. Aber das ist keine großflächige Kampagne, die dafür sorgen wird, dass ein Großteil, eine Mehrheit der Bevölkerung anfängt, das alles in Frage zu stellen und sich derart zu radikalisieren. Da würde ich gerne die Dinge beim Namen nennen. Und hier wäre der Name halt, das ist ein extremes Phänomen für Leute, die bereits kein Vertrauen mehr in unsere Demokratie, in unseren Rechtsstaat haben.
Es gibt noch einen anderen Aspekt, der zurzeit auch viel diskutiert wird, dass es sogenannte Bots gibt oder Algorithmen oder Tools von Plattformen und Kommunikations-Apps da eine Rolle spielen und uns eben auch mit Desinformation überfluten. Wie schätzt du das ein? Ist das wirklich alles technisch oder ist es eher so eine Aktion, wie du vorhin beschrieben hast, dass da eine Gruppe von Menschen mit einem bestimmten Interesse, Geld und Ressourcen in die Hand nimmt, in der Hoffnung, dass das eben zum erwünschten Ergebnis führt?
Also ich bin, wie ich ja eingangs gesagt habe, ich bin ja politischer Bildner und als solcher glaube ich vielleicht auch aus Berufsgründen nicht so sehr daran, dass Technik unsere Gesellschaft so stark verändert, beziehungsweise dass es einen Technikdeterminismus gibt, quasi die Technik sorgt dafür, dass wir so oder so sind. Was ich glaube ist, dass wir auf den Social Media Plattformen haben wir es schlicht und ergreifend mit einer Aufmerksamkeitsökonomie zu tun, die dazu führt, dass bestimmte Themen, die besonders affektgeladen sind, die besonders emotionalisiert sind, schlicht und ergreifend interessanter sind, mehr Interaktionen hervorrufen, mich mehr triggern auf eine Art. Diese Themen werden dadurch sichtbarer, werden dadurch auch monetarisierbarer, aber es heißt nicht, dass die Plattformen dazu beitragen, dass Menschen nur noch diese Informationen sehen. Ganz im Gegenteil. Wir wissen aus Studien, dass Menschen, die ihre Informationen überwiegend auf sozialen Medien konsumieren, dass die sogar im Vergleich zu den klassisch konsumierenden Mediennutzenden einen höheren Anteil an Partisanen, also ihrer eigenen Meinung entgegenstehenden Informationen erhalten. Das heißt, sie sind viel stärker damit auseinandergesetzt, wie eigentlich andere Weltsichten aussehen. Was ich aber zu dieser Frage noch unbedingt sagen möchte, ist, wir müssen, denke ich, einen Blick darauf haben, wie diese affektgeladenen Inhalte auf Social-Media-Plattformen funktionieren, wie die möglicherweise auch zu Radikalisierung beitragen. Und hier ist es dann ein ganz schmaler Grat zwischen, wie greifen wir da ein? Versuchen wir das über Medienkompetenz, über politische Bildung, über soziale Arbeit oder über Regulierung? Bei letzterer sehen wir ja aktuell beispielsweise beim DSA, wir haben es vorher schon beim NetzDG gesehen, also bei Maßnahmen, die versuchen, die Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen, dass die Plattformen darauf reagieren. Einerseits so, wie wir uns das wünschen, Inhalte werden gelöscht, User werden gebannt, Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaften, falls strafbares Verhalten vorliegt. Aber wir sehen auf Instagram und auf TikTok auch, dass schlicht und ergreifend versucht wird, solche Inhalte unsichtbar zu machen. TikTok hatte einen großen Skandal, weil sie Menschen, die zumindest äußerlich eine Behinderung haben, die wurden einfach nicht mehr ausgespielt, die wurden geshadowbannt. Warum? Naja, dann werden sie halt auch nicht beleidigt. Also gibt es kein Problem mehr mit Hate Speech. Das ist keine Lösung in meinen Augen. So, aber die ökonomischen Zwänge führen dazu, dass Plattformen sich halt was überlegen. Und Shadowban ist günstiger als 20 Content Moderators pro Land einzustellen. Und letzter Punkt, Stichwort Algorithmen und Verbreitung von Desinformation. Wir sehen auf der Desinformationsschleuder schlechthin Telegram, dass es gar keine Algorithmen braucht, denn Telegram hat keine Algorithmen zur Verbreitung von Informationen. Es gibt dort keinen Newsfeed und nichts. Menschen gehen dahin, verbreiten diese Desinformation und sie gehen dahin, um diese Desinformation zu verbreiten. Nicht, weil irgendein Algorithmus ihnen das vorschlägt.
Kommen wir mal so langsam zu einem Begriff, den du vorhin auch mal erwähnt hast, nämlich Lösung. Eine Lösung, oder ich suche nach einer Lösung für den Fall, dass mir Desinformation begegnet. Also ich sehe eine politische Desinformation, wo ich mir sicher sein kann, das stimmt nicht. Was mache ich denn damit? Es gibt ja keine zentrale Stelle, wo ich das melden kann, oder?
Mir ist jedenfalls auch keine bekannt und das finde ich auch ganz gut so, weil Wahrheit zentralisiert zu beantworten, da kriege ich so Orwell-Vibes. Das möchte ich wirklich nicht. Aber nichtsdestotrotz, dort, wo die Desinformation ist, dort, wo sie verbreitet wird, jetzt mal plattformmäßig gesprochen, da melden. Dann ist die Plattform letztlich in der Pflicht, da auch was gegen zu tun. Ob das klappt oder nicht, ich kann da nichts zu sagen. Ich glaube, man macht da sehr viele, sehr frustrierende Erfahrungen. Ein viel wichtigerer Punkt, ein viel wichtigerer Hebel, weil du sagst, was kannst du tun? Also was kann das Individuum tun? Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir viele Desinformationen, die tatsächlich relevant sein können, bekommen wir über unser soziales Umfeld zugespielt. Das sind keine anonymen Websites, die da zufällig bei irgendwem aufpoppen, sondern wir erleben das vielleicht bei Freundinnen und Freunden, bei der Generation unserer Eltern oder Urgroßeltern oder Großeltern, die bekommen von irgendwem eine Information zugeschickt, dem sie grundsätzlich vertrauen und verbreiten diese dann weiter. Hier lohnt es sich in meinen Augen total zu widersprechen, aber auf eine empathische Weise. Denn ich glaube, die wenigsten Menschen machen das mit Absicht, Punkt 1. Punkt 2, die wenigsten Menschen haben einen guten Umgang mit der Scham, die damit einhergeht, wenn ich quasi entlarvt werde als derjenige, der Desinformation verbreitet. Ich glaube, das ist extrem unangenehm und die wenigsten geben das zu. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man das Gefühl hat, diese Person, mit der ich rede, die ist eigentlich zugänglich, die ist nicht ideologisch schon ganz woanders als ich, dann ist es viel, viel besser, sich die Zeit zu nehmen und ein ruhiges Gespräch darüber zu führen, als einfach nur in den Familienchat zu schreiben, hör auf, so eine Scheiße zu verbreiten. Entschuldigung, darf ich das hier sagen?
Sonst machen wir einen Piep drauf. Explicit Language,
also machen wir dran, kein Problem. Mir erscheint es total wichtig, dass wir einen empathischen Umgang mit diesem ganzen Informations-Desinformationsthema finden, weil zugegebenermaßen glaube ich, dass wir alle an der einen oder anderen Stelle mal falsche Informationen verbreitet haben und wir alle wissen, wenn wir mal tief in uns reinhören, es ist extrem unangenehm, dabei ertappt zu werden und das dann zuzugeben. Das muss man üben, glaube ich, und im Gegenzug, wenn ich das jemandem vorwerfe, muss ich dem auch den Raum geben, ohne Gesichtsverlust von der Sache wieder zurückzutreten.
Ja, ich würde da gerne nochmal die Kurve drehen zu dem Punkt, den du vorher schon mal gemacht hast, dass wir ja alle, also es ist ja Teil des Menschseins, dazu neigen, Informationen für glaubwürdig und gegebenenfalls auch zutreffend zu halten, die unserer eigenen Überzeugung näher kommen, als mich, also oder wir beschäftigen uns weniger mit den konträren Meinungen. Du hast sie vorhin Partisanen genannt. Also das, was nicht unserer Weltsicht entspricht, dafür sind wir vielleicht auch nicht so zugänglich. Ne? Und dass wir dann eben mal was teilen, was jetzt gerade der persönlichen Sicht entspricht, was sich dann später als nicht zutreffend oder vielleicht sogar tatsächlich in böser Absicht verbreitet herausstellt, davon ist, glaube ich, keiner von uns frei. Also ich gebe offen zu, alle Hörer und Hörerinnen, ich habe auch schon Sachen weitergeleitet, wo ich dachte, das klingt so wahr und hinterher sagen musste, nee, sorry Leute, das war jetzt also wirklich, ich habe nochmal recherchiert, das stimmt so nicht und hier ist die Quelle, wo die zutreffende Information ist. Von daher finde ich das gut, dass du sagst, lieber ins Gespräch gehen als eben in das Extrem. Damit kann ich sehr viel anfangen. Das ist auch schon mal, glaube ich, ein guter Tipp für uns alle in der jetzt bevorstehenden Wahlkampfzeit. Auch da fand ich hilfreich, dass du nochmal unterschieden hast zwischen, ja, Wahlkampf besteht eben auch darin, unterschiedliche Positionen zu präsentieren und die als solche auch wahrzunehmen. Ich würde gerne mal fragen, ihr seid ja die Bundeszentrale für politische Bildung und Wahlen haben ja meistens was mit Politik zu tun. Und jetzt kommt als allererstes die EU-Wahl und dann kommen hier noch ein paar Bundesländer. Was tut ihr denn zum Beispiel konkret, wenn Leute auf der Suche sind nach zutreffender, valider Information zum Thema Europa?
Also zum einen machen wir halt das, was die Bundeszentrale macht, ne? Also wir verbreiten auf unserer Website Artikel, die wir entweder durch eigene Redaktionen schreiben lassen, die wir durch ForscherInnen schreiben lassen, durch sachkundige JournalistInnen schreiben lassen. Also wenn man was zu Europa sucht, findet man auf bpb.de gute Informationen. Das ist das eine, was wir machen. Aber was wir seit einiger Zeit auch vermehrt machen, ist uns die Frage stellen, wie kommen denn eigentlich die Nachrichten, die Informationen zu den Leuten? Das heißt, wir versuchen stärker formatspezifisch zu denken, stärker am Nutzungsverhalten dran zu sein. Ihr alle, glaube ich, kennt den Wahlomat. Ich bin nach wie vor begeistert davon, wie gut der angenommen wird. Das ist ein super Tool, um Menschen nähere Informationen und zwar gute Informationen, ausgewogene Informationen über die Wahl und die Parteien bereitzustellen. Dann bietet mein Fachbereich, beziehungsweise ich selber bin da mitverantwortlich, noch einen Chatbot an, der einem so die wichtigsten Fragen zur EU-Wahl und zu den Parteien beantwortet. Den kann man entweder auf den BPB-Seiten, also bpb.de, Fluter oder Eurotopics abrufen oder per Telegram. Und was wir auch noch im Angebot haben, sind unsere Social-Media-Kanäle. Wie gesagt, mein Fachbereich ist da tätig. Da kommt auch im Moment sehr viel zur EU-Wahl. Diese Woche etwas weniger, weil ja Grundgesetzjubiläum ist, aber sonst sehr viel zur EU-Wahl. Und noch ein Highlight aus unserem Fachbereich. Wir haben so ein Telegram-Format oder beziehungsweise ein Messenger-Format. Das heißt, deine tägliche Dosis Politik. Da kommt jeden Morgen so ein 1800-Zeichen-Politbriefing zu einem Thema, was gerade interessant, relevant oder historisch von Bedeutung ist, weil ein Jahrestag ist oder ähnliches. Da bekommt man eigentlich auch immer einen guten Rundumschlag zu allen möglichen aktuellen politischen Themen.
Ich habe hier noch bei mir auf dem Zettel die Frage stehen, welche Rolle spielen wir als Nutzende und BürgerInnen in dieser Situation? Und ich würde die gerne schon mal selbst ein bisschen beantworten, um so Richtung Fazit auch zu kommen. Aber was ich jetzt so mitnehme, ist doch, Desinformationen verbreiten sich durch Menschen. Also wir haben über die Rolle von Plattformen gesprochen und so weiter fort, aber ich habe mitgenommen und Telegram ist dafür, glaube ich, das beste Beispiel. Desinformationen verbreiten sich durch Menschen. Also Menschen posten die, andere Menschen rufen sie ab und verbreiten sie dann weiter. Das heißt, ich als Bürger kann schon mal schauen, dass ich in diesem Prozess eine gesellschaftlich richtige Rolle, würde ich jetzt mal bezeichnen, also prüfen, ob das, was mir da entgegenkommt, auch wirklich wahr ist. Weiterverbreitung unterbinden, wenn ich feststelle, es ist eine Falschinformation und dann auch noch mit dem ursprünglichen Absender in ein empathisches Gespräch zu gehen, dass er doch bitte aufhören soll, diese Desinformation zu verbreiten. Also das sind jetzt erstmal so die wichtigsten Punkte, die ich jetzt aus diesem Gespräch mitgenommen habe. Das heißt, auch wenn wir über digitalen Alltag sprechen und über den Fakt, dass wir diesen Desinformationen auf digitalen Plattformen begegnen, ist es am Ende immer noch eine menschliche Debatte, die wir an dieser Stelle führen.
Ja.
Danke.
Der Faktor Mensch, den haben wir hier schon öfter gehabt. Ja. Ich sehe auch Tobi gerade nicken. Er kann, du kannst gerne da noch eingreifen. Ich würde für mich noch mitnehmen, deine anfängliche Begriffsdefinition. Also, dass wir, wenn wir über Desinformation sprechen, eben auch immer prüfen, ist es jetzt tatsächlich Desinformation oder hat sich jemand einfach nur vertan? Oder ist es die Methode Deepfakes, zu der wir ja auch schon mal eine interessante Folge hatten, die aber oft, das wird ja alles synonym verwendet. Also das finde ich schon mal sehr hilfreich, nochmal zu überprüfen, auch für mich selber. Über was spreche ich denn gerade? Ja? Hast du eine andere Meinung als ich, Tobias? Und ich finde, das ist jetzt einfach deswegen eine Desinformation, weil ich der nicht zustimme, dann ist der Begriff falsch angewendet. Ne? Dann sind wir einfach in einem, ich sag mal, in einem Diskurs mit unterschiedlicher Betrachtung ein und desselben Gegenstands. Also auch danke dafür. Und was ich auch noch mitgenommen habe, ist, du sprachst ja von Aufmerksamkeitsökonomie und das verbinde ich so ein bisschen auch mit Impulskontrolle. Also wenn mein Puls ganz hoch geht, wenn ich was lese, entweder weil jetzt ein Angebot gemacht wird, das zu schön ist, um wahr zu sein, also wenn man über Online-Shoppen oder andere Dinge spricht, oder wenn es eben eine gesellschaftlich-politische Information ist, mit der ich nicht einverstanden bin oder die mich gerade wahnsinnig aufregt und ärgert, dass ich halt nicht sofort zum Weiterleiten-Knopf greife, sondern vielleicht auch nochmal überlege, kann ich das überprüfen? Also auch da, was du gerade gesagt hast, Michael, welche Rolle spiele ich denn, ne, in dieser Gleichung oder in dieser Debatte, die wir gerade führen?
Ich finde, das ist total, also erstmal, Michael, was du gesagt hast, so die Betonung des Menschen an der Stelle ist mir auch total wichtig. Ich glaube, das ist so zentral und wir müssen einfach ein Stück weit wegkommen von dieser Technikzentrierung in der Debatte, weil die eben außen vor lässt, wer eigentlich letztlich den Knopf drückt. Ich bin ein bisschen skeptisch bei solchen Hilfestellungen, wir kennen die ja alle, Nachrichten doppelchecken, Foto-Rückwärtssuche bei Google. Ganz ehrlich, ich mache das eigentlich nicht. Also so viel Zeit habe ich, oder beziehungsweise ich komme gar nicht erst drauf, sind wir mal ehrlich. Wenn jemand ernsthaft all seine Nachrichten jedes Mal gegencheckt, dann wird die Person den ganzen Tag mit Nachrichten lesen verbringen. Ich habe ein Stück weit Vertrauen in bestimmte Quellen. Das sind in der Regel etablierte Nachrichtenmagazine aus unterschiedlichen Häusern. Das ist sicherlich ein guter Grundkonsens, den ich da fahre. Was ich aber sagen möchte, Ute, du hast es gerade gesagt, die Nachricht, die mich irgendwie aus der Haut fahren lässt. Ich glaube, in vielen Fällen ist das ein guter Hinweis, aber auch nicht in allen. Und ich möchte mir meine Wut oder auch meine Freude über bestimmte Nachrichten nicht kaputt machen lassen. Also wenn ich total happy bin darüber, dass, weiß ich nicht, eine Bundesregierung ein 9-Euro-Ticket verabschiedet, dann glaube ich das gerne. Dann finde ich das auch total super und freue mich einen Ast ab. So. Deswegen, auch da muss irgendwie der Mensch noch ein Stück weit als Faktor in diesem Ganzen erhalten bleiben. Nichtsdestotrotz weiß ich, was du meinst. Wenn eine Nachricht zu sehr auf Personen zugespitzt ist und ich das Gefühl habe, oh Gott, diese Person, wie kann das sein? Dann kann das auf jeden Fall ein guter Indikator sein. Meine Alarmglocken sollten angehen. Ich will noch einen letzten Punkt, weil ich das Gefühl habe, wir biegen ins Fazit ein. Noch eine Sache, die mir bei diesem ganzen Thema wichtig ist. Ich glaube, wir müssen kritisch reflektieren, wie wir mit Desinformation und dem Begriff Desinformation umgehen. Wenn unsere Debatten nur noch darauf hinauslaufen, die gegenüberliegende Seite zu entlarven in einem falschen Fakt, der verwendet wird, in einer falschen Aussage, die verwendet wird, ich glaube, dann machen wir die politische Kultur in unserer Gesellschaft kaputt. Und dann ist das tatsächlich eine der größten Gefahren, die meiner Meinung nach von Desinformation ausgehen, nämlich, dass wir aufhören, über Politisches zu debattieren, sondern nur noch darüber debattieren, was wahr und was falsch ist. Und das sind Fragen, die letztlich der Kontroversität nicht zugänglich sind. Entweder etwas ist oder etwas ist nicht. Aber in Gesellschaften gibt es diese schöne Paarung, die so eindeutig ist, eigentlich nie. Es gibt immer Gründe, warum das eine ein bisschen mehr als das ist und das andere ein bisschen mehr als das. Wir kommen nicht dahin, dass etwas 1 und 0 ist. Und ich möchte gerne an der Stelle so ein kleines Plädoyer dafür setzen, dass wir etwas weniger Desinformation überall wittern sollten, sondern lieber die politische Haltung, die politische Position stärker betonen und darüber diskutieren, weil darüber können wir diskutieren, nicht darüber, ob etwas wahr oder falsch ist. Das so funktioniert Gesellschaft meines Wissens nach schlicht und ergreifend nicht.
Michael und ich unterstützen das total. Wir sind ja von Beruf Journalist und Journalistin. Und ich finde das auch ein schönes Schlussplädoyer, weil das ein Privileg ist, das wir haben, ja, dass wir uns eben über politische Ansichten auch streiten dürfen. Und das ist anstrengend. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber ich glaube, die Anstrengung lohnt sich auch. Und ich glaube, unsere Anstrengung in Anführungszeichen beziehungsweise unsere Freude, mit dir sprechen zu dürfen, Tobi, hat sich für uns auf jeden Fall schon gelohnt. Wir hoffen für euch da draußen auch. Also ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr, sehr spannend und ich glaube auch mit ein paar Aspekten, die dem einen oder anderen vielleicht so noch nicht durch den Kopf gegangen ist. Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
Danke dir. Für euch, die ihr jetzt zugehört habt, mehr Infos zu dem, was die Bundeszentrale für politische Bildung macht und auch was das BSI zur Absicherung von Wahlen macht, die packen wir euch in die Shownotes. Dort findet ihr auch die eingangs erwähnte Studie. Ihr findet die Angebote rund um die bevorstehenden Wahlen sowie natürlich auch zum Schwerpunkt, zum Themenschwerpunkt Desinformation in dieser Folge. Es gibt noch zwei Sachen, die ich nicht ungesagt lassen möchte, nämlich Punkt 1 ist melden, also Fehlinformationen, Desinformationen melden. Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Und Ute, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir auf deine Liste der Top 3s auch an Platz 4 den Punkt Sockenpuppe gestellt hast aus dieser Folge.
Absolut. Das war, ich habe was gelernt heute. Das kannte ich noch nicht. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch ein Bild im Kopf. So, mal gucken, was ihr für Bilder im Kopf habt nach dieser Folge. Wir sind dann schon bald in der Vorbereitung der nächsten. Und damit ihr die nicht verpasst oder überhaupt Folgen von uns nicht verpasst, liked und folgt Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen. Wir hören uns dann mit dem nächsten Thema Ende des Monats wieder. Und worüber sprechen wir dann, Michael?
Ich würde sagen, wir sprechen ein Thema, das auch mindestens 80% oder mehr in unserer Bevölkerung interessiert, nämlich Fußball, beziehungsweise in diesem Kontext konkret die Fußball-Europameisterschaft. Und da dann natürlich auch, so wie wir sind, wir reden jetzt nicht über die Aufstellung oder das Karriereende des einen oder anderen Fußballers, sondern wir sprechen über die digitale Sicherheit bei der Fußball-Europameisterschaft. Und so viel können wir schon mal verraten. Unser Gast wird einigen von euch bekannt vorkommen, denn sie war schon mal hier. Also so viel dazu. Vielleicht noch ein Hashtag, Batcave, und dann hoffe ich, seid ihr neugierig geworden und hört unbedingt auch beim nächsten Mal wieder rein.
Ja, und wenn ihr Fragen habt, die wir dann in der nächsten Folge klären sollten, dann schreibt uns doch über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, X, ehemals Twitter, Mastodon oder YouTube. Ihr könnt uns auch eine E-Mail an die folgende Adresse schicken. Michael, dein Einsatz.
podcast@bsi.bund.de.
Wir freuen uns immer auf eure Post. Und auf die nächste Folge mit und für euch. Bis dahin, passt gut auf euch und eure Daten auf. Tschüss.
Tschüss.